Konsolenkino, der Podcast über Filme, Games und alles dazwischen.
Ja, Holm, erstmal nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Es ist eigentlich, das haben Markus und ich uns vorher schon gedacht, eine Schande, dass wir 50 Jahre Fernsehgeschichte, an denen du ja auch immer wieder deine Finger mit dem Spiel hattest, jetzt nur runterbrechen auf vor allem eine Sendung, nämlich Telespiele, an der du mitgewirkt hast. Aber damit es zu unserem Podcast passt, müssen wir das wohl machen. Wir wollen aber trotzdem, wie ich schon angedeutet habe, nicht verschweigen, dass du an ganz, ganz vielen anderen Sachen noch deine Finger mit drin hattest. Am bekanntesten ist wahrscheinlich auch Wetten, dass, dass du zusammen mit Frank Elstner und dann auch mit Thomas Gottschalk, mit dem du ja ganz viele Shows gemacht hast, auch mit erfunden hast, sagen wir mal so. Aber erstmal hallo an dich und hallo an Markus, den ich auch vergessen habe.
Servus. Ja, also hallo ihr beide, ja, ich freue mich, Teil eures Podcasts zu sein. Sehr gut.
Ja, wir freuen uns auch. Und wie gesagt, Stichwort war ja Telespiele. Wir haben ein bisschen über Let's Plays recherchiert und sind dadurch auch schon ein bisschen in die Fernsehrichtung gekommen, weil wir gesagt haben, okay, es gab Anfang der 2000er auch so Sender wie Giga, die auch schon Videospiele gemacht haben. Und dann sind wir noch weiter zurück, weil wir echt gucken wollten, wann spielten Videospiele denn im Fernsehen überhaupt schon mal eine Rolle. Und im deutschen Fernsehen sind wir dann relativ schnell bei Telespiele gelandet. Vielleicht könntest du mal kurz erzählen, wie bist du zu der Sendung gekommen? Wie ist die entstanden? Weil ich weiß, du startest deine Geschichten immer mit der Kabelträger. Also eigentlich bist du ja als Kabelträger beim NDR, glaube ich, schon aktiv geworden. Und dann war aber Telespiele zwar ein paar Jahre danach, aber doch eine deiner ersten Shows, oder?
An denen du mit ja, völlig richtig. Also in der Tat, weil ich im Moment einfach so dieses private Jubiläum 50 Jahre Film, Funk und Fernsehen, wie es so auf Plakaten heißt, feiere. Was heißt feiern? Also war das im März 73, als ich als Kabelträger begonnen habe. Und jetzt machen wir mal einen Riesenschritt, denn dieser Riesenschritt ist auch deshalb schnell erzählt, weil die 4 Jahre, bis es 77 dann war und ich dann zu Telespielen kam, waren eine wirkliche große Durststrecke. Und man weiß ja nicht, dass 4 Jahre es ist, denn im zweiten Jahr denkst du, jetzt habe ich es geschafft, dann kommt das dritte Jahr und keiner warnt, dass noch ein viertes Jahr kommt. Und beim vierten Jahr denkst du irgendwann, es geht so weiter. Und dann in dieser Situation, in der ich bin rettungslos optimistisch, aber trotzdem, es war einfach eine harte Durststrecke. Und ich habe in dieser Durststrecke fast alle Sender kennengelernt. Und in diesem Moment war ich in Baden-Baden beim Südwestfunk und habe dort eben auch sozusagen mein Gelegenheitsjob gemacht. Und da hat der Unterhaltungschef mir angeboten, die Festanstellung eines Nachwuchs-Show-Redakteurs. Sagte ich, prima, ich wollte eigentlich entweder Regisseur oder Popstar werden, aber dann sage ich mal, fange ich da als Showredakteur an. Und wie geht es jetzt sozusagen weiter? Und dann hat der Unterhaltungschef gesagt, so, und ich stelle dir jetzt einen Moderator vor, den wir hier gecastet haben, tief in unserem Studiokeller. Und dann kommt ein blonder Jüngling herein und das war Thomas Gottschalk. Wir wurden einander vorgestellt, das ist Thomas, das ist Holm. Und jetzt macht mal was zusammen. Das heißt, wir beide hatten unsere Bewährungsprobe. Ich als Showredakteur, als Nachwuchs-Showredakteur und Thomas eben für das große Fernsehen. Und jetzt kam noch ein dritter Mann hinzu. Und das
ich ahne es. Erhard ganz Müller. Wichtig.
Ja, und der, den hatte ich vorher schon durch meine verschiedenen Tätigkeiten bei dem Sender kennengelernt. Wir hatten uns ein bisschen angefreundet. Und der hat dann tatsächlich etwas vorgeschlagen, dass er etwas könne, was sonst kein anderer könne, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Er könne Telespiele, die es ja damals schon gab, im Handel, auch wenn es ganz einfache waren, die man mit Cursor bedient hat, nämlich das Pong-Spiel, er könne das manipulieren, so dass man nicht mehr einen Joystick braucht, sondern dass es durch Lautstärke funktioniert.
Je lauter man... Können wir damit festhalten, dass Erhard Möller der erste Modder der Weltgeschichte ist?
Ja, er war ein festangestellter Techniker des Senders und auch ein Tüftler. Und das kam uns zu Passe. Und er hat gesagt, also er hat so wirklich so ein kleines Zauberkästchen gehabt. Und er hat dann auch das vorbereitet gehabt, dieses berühmte Pong-Spiel. Und er hat gesagt, jetzt lasst mal die Joysticks weg. Und jetzt Thomas gegen Holm, wir spielen mal zusammen. Und je lauter ihr jetzt in ein Mikrofon ruft, umso höher geht dann euer Schläger. Macht ihr das leise, dann geht er nicht so hoch. Und das müsste doch funktionieren. Um es dann auch kurz zu machen, es hat funktioniert mehr schlecht als recht. Es ging viele Bälle einfach ins Netz oder vorbei. Aber am Ende entwickelte sich tatsächlich sowas wie ein Spiel, in dem es über die Stimme funktionierte. Und dann muss ich tatsächlich auch noch den Unterhaltungschef, der uns beide zusammenführt, den Wolfgang Penck natürlich anführen. Und der hat gesagt, so, vielleicht ist das noch nicht eine abendfüllende Fernsehshow, aber daraus lässt sich was machen. Aber wie? Und dann kamen wir eben auf die Idee, dann lassen wir einfach Zuschauergruppen gegeneinander, Prominente gegeneinander, auch über Telefon spielen. Und wir zeigen Videoausschnitte aus Popsendungen, aus Otto-Shows, aus großen Entertainment Las Vegas-Shows als Menü. Und die Kandidaten, die gegeneinander spielen, können sich vorher entscheiden, wenn ich gewinne, will ich Otto sehen. Und der andere hat gesagt, ich will aber Heino sehen. Also hat dann indirekt auch Heino gegen Otto gespielt für zu Hause zum Daumen drücken.
Das ist ja so. Wahnsinn, das kann man sich heute bei uns, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, dass das damals der Preis war. So, man kann
ja genau, dass das als Anreiz funktioniert hat. Ne? Ja. Jetzt nicht irgendwie, okay, du gewinnst, was weiß ich, 500 Mark oder so, sondern...
Einer Videospeisekarte letzten Endes seinen Wunsch erfüllt bekommen und damit auch das Publikum. Und das wechselte sich ab in einer Art K.O.-System, dass jetzt der Gewinner kam eine Runde weiter und so weiter, so wie es tatsächlich an der K.O.-System dann einfach funktioniert. Am Ende gab es zum Finale, aber auch wieder, die Finalisten haben sich ihre Videos gewünscht und am Ende hat dann vielleicht Peter Alexander gewonnen. So, und das war eine Dreiviertelstunde und das hat funktioniert. Wir hatten auch das Glück, dass wir natürlich in den dritten Programmen, das ist heute nicht mehr so der Fall leider, eine Art Spielwiese hatten. In den dritten Programmen durfte man was ausprobieren und auch wieder in den Papierkorb werfen. Das heißt, blaue Flecke warten dort auch an der Tagesordnung, wenn das nicht funktioniert. Also haben wir es in dem dritten Programm gemacht und das funktionierte. Die Leute haben sich amüsiert. Prominente wollten mitspielen. Von Bud Spencer, den wir im Studio hatten, der auch so eine Art, was ich, so eine Karnevalströte ins Mikrofon reingepustet hat. Und Adamo, weiß ich noch, der hat dann Holz gesägt, weil damit ließen sich ja auch Geräusche machen. Also war Bud Spencer an der Karnevalströte gegen Adamo an der Holzsäge. Und immer Pong. Und das hat funktioniert. Immer mal einen Riesenschritt nach vorne. Irgendwann haben wir gesagt, gibt es noch was anderes wie Pong? Und dann kam auch wieder Erhard Möller ins Spiel und sagte, ich habe recherchiert. Klar, Autorennen, da musst du Hindernisse ausweichen. Das ist da nicht oben, unten, das ist einfach links, rechts. Das Spielprinzip ist immer das Gleiche. Je lauter, umso mehr rechts fährt dein Auto. So, und da haben wir dann verschiedene Dinge ausprobiert und immerhin ging das ja 4 Jahre. Es kam ja dann ins erste Programm. Man glaubt es nicht, aber damit hat dann der Thomas seinen Durchbruch gehabt und ich hinter den Kulissen auch.
Hattet ihr da irgendwie Lizenzstress, sage ich jetzt mal, mit Atari wegen Pong oder war das dann so sehr quasi modifiziert, auch wenn nur die Steuerung modifiziert war, dass das völlig legitim war? Oder habt ihr euch da überhaupt Gedanken drüber gemacht oder wart ihr so sehr beseelt davon, dass ihr gedacht habt, ah, das ist so geil, das müssen wir jetzt...
Ja, wir haben nicht mal einen Gedanken in diese Richtung verschwendet. Wir waren da einfach auch anarchisch drauf. Und ich dachte, wer soll denn was dagegen haben? So ungefähr, klar, wo du das sagst und darf man das verändern? Uiuiui. Nein, da haben wir uns nicht mal einen Gedanken verschwendet, auch nicht ansatzweise, sondern es kam dann ja auch genau genommen andersrum. Uns haben große Telespiele und Home Entertainment Firmen angeschrieben, jetzt spielt doch mal unser Spiel, jetzt macht doch mal unser Spiel. Also es wurde dann auf einmal auch eine Art Werbeplattform für neue Videospiele. Es kam ja auch so eine Art Teppich von Nintendo, glaube ich, eins der früheren. Wii ist es nicht gewesen, aber es war ein Nintendo-Teppich, auf dem man auf Druckpunkte treten musste, um etwas zu bewegen im Spiel. Und da haben wir Carl Lewis, den damals sehr bekannten Leichtathlet und Goldmedaillengewinner, gegen einen 12-jährigen Jungen im Wettlaufen lassen auf diesem Nintendo-Teppich. Also es hat alles funktioniert und die Industrie war auf unserer Seite.
Weil wahrscheinlich da auch noch so ein Stück weit ein Machtgefälle vorgeherrscht hatte. Heute ist natürlich die Videospielindustrie die größte Entertainment-Branche der Welt. Damals war es eben das Fernsehen und Videospiele standen in den Kinderschuhen. Da war das natürlich für die super Werbung, dass sie dann sagen konnten, ja, nehmt mal, weil dann erreicht es natürlich auch viele Menschen, ne?
So ja, machen wir mal einen Riesensprung. Wie lange ist es, mag es her sein? Vielleicht 10 Jahre, die Zeit rast, aber lass es 2010 gewesen sein. Also irgendwo noch in der Fernsehneuzeit. Da hatte ich den Gedanken wieder aufgreifen wollen und habe gesagt, gerade weil ich auch auf Videospielmessen unterwegs war und das immer als eine Art Rohstoff gesehen habe für Entertainment-Shows, was dort passiert. Also nicht zuletzt auch durch Wii, durch, dass man bowlen konnte, wie auch immer. Ich habe das als großen Schatz gesehen, damit man auch große Unterhaltungsshows, und ich wollte eine Computer-Game-Show am Samstagabend durchsetzen, sozusagen. Das kann ich als Produzent nicht, dazu gehört es eben zu Programmdirektoren. Aber immerhin hatte ich beim damaligen Programmdirektor von Sat.1 zumindest so weit, dass ich einen Entwicklungsauftrag bekommen habe, wie denn eine solche heutige Show, eine Samstagabendshow aussehe, die mit Computerspielen zu tun hat, wo die Kandidaten sozusagen gegeneinander antreten, sei es in Simulatoren wie Formel-1-Rennwagen, wie auch immer. Und heute gibt es ja die schicksten Simulatoren auch geradezu, auch die optisch viel hermachen. Aber um es kurz zu machen, am Ende hatten sie ein Problem damit und behaupteten, dass das Publikum zu spitz sei. Also nicht im Sinne von aufgeregt, sondern zu schmal. Ja. Und es wurde leider nichts raus. Ich bedauere das, denn ich glaube auch heute noch, dass ich, wenn jemand den Mut hätte, dass es hier eine Kooperation mit den Computerspielen und einer Samstagabendshow im Fernsehen geben könnte.
Was ja auch super interessant ist, weil damals Telespiele meines Wissens ja auch einen Reiz daraus bezogen hat, dass das Publikum eben nicht die Zielgruppe der Atari-Spiele war, sondern das waren, um es jetzt mal blöd zu umschreiben, Hausfrauen, Männer im mittleren oder höheren Alter. Und der Reiz bei der Sendung war dann, dass die sich auch mit den Spielen gar nicht auskannten und das deswegen auch noch mal lustiger war, wenn die das zum ersten Mal probiert haben.
Völlig richtig. Das war, und das, sonst hätte es ja nicht funktioniert, es war sowohl für die Aktiven im Studio lustig, wie daheim am Telefon, aber auch für die Zuschauer zu Hause. Wenn die dann hoha und alles Mögliche gerufen haben, das hat offensichtlich die Leute auch zu Hause entertained, sage ich mal, weil einfach viel gelacht wurde im Studio und nicht eingespielt wurde, die Lacher, sondern sie kamen ganz ehrlich sozusagen, entstanden einfach als Reflex. Und das hat das Publikum tatsächlich gemocht und wir auch und die Stars auch. Also es wäre ja auch noch weitergegangen sogar und hätte sich vielleicht auch noch weiterentwickelt, wenn dann nicht das ZDF mit Wetten, dass gekommen wäre.
Die Geschichte muss man ja auch erzählen. Klar, damals noch nicht 1000 Sender wie damals, aber ihr hattet in der ARD ja zeitweise auch einen 40-prozentigen Marktanteil, ja, was mir auch für die Zeit, glaube ich, damals außerordentlich war. Und trotzdem waren es am Ende, Holm schlag nicht tot, 26 Folgen rum, die rauskamen, ja, immer im 6-wöchigen Rhythmus, glaube ich, was jetzt auf den ersten Blick gar nicht viel klingt, wo man sich denkt, bei so Marktanteilen dann doch so wenige Folgen und dann war es schon wieder,
ja, weg. Man kannte das noch nicht, dass so etwas wöchentlich lief, was ja heute der Fall ist, so als Staffel, sondern man hat das gestreckt auf das Jahr, das waren auch Etatgründe. Ne, man hat gesagt, lassen wir den Thomas das 10-mal im Jahr machen. Im Sommer machen wir das nicht, also monatlich, ne, und sparen die Sommermonate aus. Und dann ist er einmal im Monat damit auf Sendung. Und er fand sich da in guter Gesellschaft mit Karel, mit Frankenfeld, mit Kuhlenkampf, die ja alle auch. Und am Ende, ja, Wetten, dass auch nur 6-mal im Jahr kam. Das heißt, die Überlegung, gerade mal Wetten, dass als Wetten, dass ins Ausland verkauft wurde, hat das Italien und auch die Amerikaner, die haben das wöchentlich gemacht. Und das hat aber nicht funktioniert, als hätte auch so ein Event-Charakter sein müssen, um man sich sozusagen darauf freut. Es ist nicht was für Wöchentliche, sondern eben was allenfalls für monatlich.
Derjenige, der das ja im deutschen Fernsehen dann auch schnell begriffen hat oder überhaupt sehr gut und sehr schnell begriffen hat, wie Fernsehen funktioniert, war ja auch Stefan Raab mit seinen verschiedenen Formaten, egal ob es jetzt die Turmspring-WM, die VOG-WM oder Schlag den Raab war, das war ja dann auch immer irgendwie was Besonderes, weil es immer in einem ganz unterschiedlichen Turnus dann im Fernsehen ausgestrahlt worden ist und nicht, ja, jede Woche kommt jetzt Schlag den Raab. Dadurch hätte es wahrscheinlich auch einen Reiz verloren.
Nein, diesen Ereignischarakter hat es erst bekommen, indem man genau genommen das auch gestreckt hat. Gestreckt auf das Jahr. Und dann war das eben eine besondere Sache, die man sich im Kalender vorgemerkt hat. Und wo tatsächlich, und das war ja bei Wetten, das auch und beim Stefan auch so, wo das ein Teil des Terminkalenders wurde, die Sendung. Da kommt Wetten, das am Samstag, da nehme ich mir nichts vor. Und der Live-Charakter, eben auch die Live-Show und nicht als Konserve aufgezeichnet, damit man eben am Montag oder wann auch immer darüber erzählen kann, hast du es gesehen oder wie auch immer. Und es gab keine Mediathek, wo sowas dann wiederholt wurde. Das heißt, live gesendet und verpasst, auf Wiedersehen sozusagen. Und das ist auch eine besondere Form. Beim Stefan, den habe ich auch mal gern gesehen. Allerdings war mir die Langstrecke einer Show mit 4 bis 5 Stunden immer zu viel. Und das leider war er ja auch einer der Ersten, der diese Langstrecke da durchgeführt hat. Und das hatte natürlich weniger kreative Gründe als Marktanteilgründe, weil man wusste, dass nach 23 Uhr der Marktanteil einfach höher wird. Aber es ist diese Marathon schauen bis 1 Uhr oder 2 Uhr, das habe ich nie geschafft, hielt es auch kreativ nicht für notwendig und auch nicht wirklich für gut.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil wir jetzt einmal durchgehetzt sind, zum Anfang von Telespiele. Du hast schon gesagt, dass du auf jeden Fall später auch immer bei Gamesmessen dich umgeschaut hast nach Ideen für Shows. Wie war das denn damals, 76, 77, als das losging und diese Idee kam, mach da draus mal eine Show? Was war denn da dein erster Gedanke? So, oh ja, toll, oder wie soll das funktionieren?
Also, ich war da ziemlich unerschrocken. In erster Linie war ich neugierig. Also ich war und bin auch heute kein Stratege oder kein Taktiker und ich überlege mir eigentlich nicht, wenn ich Programme gemacht habe, ob das was werden würde, sondern ich war mein eigener Kunde und habe gesagt, wenn es mir Spaß macht, warum soll es dann anderen auch nicht Spaß machen? Haben viele vorgewarnt, du kannst doch nicht deinen Geschmack sozusagen als Maßstab aller Dinge sehen, aber ich konnte es nicht anders als so. Das heißt, ich war nicht strategisch unterwegs und damals, ich fand das lustig, ich habe gesagt, prima, es hieß ja nicht Pong, das wussten wir damals gar nicht, irgendwie, das war der Pong kam, der Begriff Pong kam später, sondern das waren für uns, glaube ich, Tischtennis einfach. Schlichtweg Tischtennis hieß das auch. Wir spielen Videotennis, ne? Oder so hieß es. Und da war das auch nicht meine Aufgabe, sondern ich war ja dann Dienstleister als Redakteur und mache da was Gescheites draus. Die Etagen über mir, die mussten sich dann Gedanken machen. Was haben wir da sozusagen ins Rennen gebracht? Wird man uns hier killen oder wer ist dafür verantwortlich? So, also davon, von solchen Überlegungen war ich persönlich nie beseelt und eher die Neugierde war dann immer mein Motor.
Holm, ich muss kurz reinkrätschen, weil ich fand, das war das ist einfach ein wunderschöner Satz, dass du jetzt gemeint hast, so, ich bin kein Taktiker, ich bin kein Stratege. Und da muss ich jetzt reinkrätschen. Vielleicht ist das jetzt auch zu viel behauptet, aber glaubst du, dass vielleicht diese rebellische, diese anarchische Attitüde vielleicht ein bisschen fehlt heutzutage? Fehlt.
Ja, die fehlt. Leider nicht nur heute, sondern auch gestern, wenn man das definiert. Also es hat sich irgendwas dann, auch durch die Vielfalt der Sender, wo man ja erstmal Hurra rief und sagt, boah, die Vielfalt, die bunte Vielfalt. Und ich habe davon ja wirklich auch profitiert. Ich habe ja für alle Sender gearbeitet. Ich habe da profitiert. Aber irgendwann, ich kann gar nicht den Zeitraum mehr benennen, schlich sich etwas ein, was heute fast normal ist, im negativen Sinne. Und zwar die Entscheidungsträger letzten Endes, die also auf diesen Chefsesseln in den Sendeetagen liegen, die haben vielleicht hätten konjunktiv den Mut, auch mal etwas zu probieren, aber die Sorge, dass sie ihren Posten verlieren, wie ein Fußball-Bundesliga-Trainer, ist so groß und eine solche große Angst herrscht leider, etwas falsch zu machen, um gerade danach mit dem Finger auf einen gezeigt zu bekommen, der da war es, diese Fehlentscheidung. Diese Angst lähmt ungemein und führt dazu, dass Kreative es unheimlich schwer haben, sich durchzusetzen. Denn die Sender heute nehmen Bewährtes aus dem Ausland, was dann schon mal irgendwo sich bewährt hat, wo es schon Begleittexte gibt, wo es in Frankreich, in der Türkei oder wo auch immer schon Quoten gibt. Und dann wollen wir das auch. Aber dass jemand mal sagt, das machen wir jetzt einfach. Die werden mich hier steinigen, aber ich will das machen. Das gibt's leider nicht mehr. Ich kann auch eine kleine Anekdote dazu beitragen. Also wir Produzenten bekommen ja unsere Aufträge durch die Akquise. Das heißt, wirklich wie Vertreter laufen wir mit unseren Ideen in den Aktentaschen zu den Senderchefs und wollen Aufträge für die Ideen. Und ich weiß einfach, das hat mir ein Unterhaltungschef mal gesagt, wenn der Dressler kommt, dann ist immer Panik angesagt im Hause. Also ich denke, Gott, was macht ich denn? Ja, der kommt immer mit neuen Ideen, die noch nie jemand ausprobiert hat. Und statt mal mit irgendwas zu kommen, was sich irgendwo bewährt, was er irgendwo gesehen hat im Urlaub, wie auch immer, sagt er, in Spanien läuft eine tolle Show, solltet ihr euch mal ansehen. Nein, er kommt immer mit was Neuem und will von uns dafür den Auftrag. Und dann, da war ich sozusagen immer das Schreckgespenst in den Redaktionsstuben. Und trotzdem habe ich ja eine große Samstagabendshow erfunden. Es war nicht Wetten, das war Frank Elster, sondern es war die erste Millionenshow im deutschen Fernsehen, die SKL-Show mit Günther Jauch. Die habe ich richtig erfunden, aber nicht durch einen Auftrag eines Senders, sondern das war ein Ideenwettbewerb vom deutschen Lottoblock, der 10 Produzenten eingeladen hat. Und ich habe diesen Ideenwettbewerb gewonnen. Und dann hat der Sender gesagt, den komm her. Denn sozusagen, das war dann Grund genug. Aber von sich aus hätte ich diesen Auftrag für die SKL schon nie bekommen. Und das ist leider heute immer noch der Fall. Die Angst lähmt für innovatives Fernsehen.
Wenn man auch mal bedenkt, was sich im Fernsehen teilweise ja durchgesetzt hatte, wo du vielleicht eher auf dem Papier gedacht hast, wie soll das klappen? Also ich weiß, ich war als Kind immer ein Riesenfan davon, wenn der Domino Day im Fernsehen lief. Ja. Und das ist ja irgendwie, also eigentlich ist das ja total bescheuert. So, du guckst Dominostein beim Umfallen zu. Aber es war trotzdem wahnsinnig spannend, weil du immer gedacht hast so, oh, das haben sie jetzt ganz elaboriert ausgetüftet. Hoffentlich funktioniert das. Können die jetzt diesen Weltrekord knacken?
Natürlich, die RTL-Kollegen haben das natürlich auch, da muss man sagen, großartig als Event inszeniert. Mit allem, was da, also ein 100-Meter-Lauf dauert auch nur 10 Sekunden. Aber er wird natürlich, was davor ist, wird inszeniert, sozusagen, bei Olympia. Und so war es beim Dominic Day auch. Und das war dieses Ereignisfernsehen, dabei zu sein. Und in der Tat, wenn man das aufs Papier runterbricht, dann kann man sich das gar nicht vorstellen. Und sagt, und was sonst noch so ungefähr? Frank Elstner und ich haben mal diesen Dominic Day zum Anlass genommen, um sozusagen eine Variation von Wetten, dass bei den Sendern unterzubekommen. Und zwar haben wir gesagt, also wir haben da erlebt in Domino Day, was Dominosteine können. Und da hat dann der Frank gesagt, ja, stell dir mal vor, wir machen nur eine Show mit Bagger. Nicht eine, sondern ein Bagger, sondern alles, was Bagger können. Und die nächste Show habe ich gesagt, machen wir alles, was Hubschrauber können. Und dann noch einfach, und dann alles, was Gabelstapel, also sozusagen. Und so hieß die Show auch, alles, was sozusagen.
Das ist doch voll geil.
gegenüber dem Ideenstatus nicht hinaus.
Nochmal von verrückten Showideen zurück zu einer, die ja auch verrückt war, nämlich Telespiele. Wir haben natürlich noch nicht genug über den Mann vor der Kamera reden, nämlich Thomas Gottschalk. Wie wichtig war der denn aus deiner Sicht für das Gelingen der Show? Weil man sagt ja, ein bisschen Qualität von Telespielen war ja auch das Chaos. Aber dieses Chaos kann ja auch nicht jeder moderieren. Ich meine, die Sendung hätte wahrscheinlich mit festgelegtem Skript gar nicht funktioniert.
Also, es könnte tatsächlich sein, wenn es den Thomas nicht gegeben hätte und ich wäre der Showredakteur, und es wäre jetzt jemand anders gekommen, was ja auch wahrscheinlich der Fall gewesen wäre, dass man sagt, ja, wer steht zur Verfügung, ne? Wen können wir nehmen? Dass das vielleicht auch irgendwo funktionieren hätte, aber nicht so diesen anarchischen Charakter hatte. Dass der Thomas dann auf der Bildfläche erschien, der ja nicht wirklich ein Novize war im Fernsehen, sondern der hatte im BR-Fernsehen seine Popshow und hatte da sozusagen mit dem Anthony, einem Bühnenbildner, eigentlich ein Duett und hatte auch verschiedentlich auch im Radio eigentlich schon ja die Qualität bewiesen, die man mit ihm vermutete. Und das war eben nicht ich, sondern das waren die damaligen Chefs des Senders, die einfach dem Thomas zugetraut haben, da eine nächste Stufe zu erreichen. Und als Thomas in der ersten Sendung und gerade auch wirklich die ersten sich dann vorstellte und auch noch ein paar Fehler machen, weil er die Arme so ausbreitete und immer wieder die Arme ausbreitet. Das sieht man sozusagen. Das sind so Dinge, die sich dann irgendwo von selbst ergaben. Er brauchte gar kein Coaching etwa, sondern man hat irgendwie gespürt, hier spricht jemand, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Also, wie gesagt, der Thomas und ich wurden einander vorgestellt. Das ist Holm und das ist Thomas. Und irgendwo war schon gleich eine Antenne da. Wir waren ungefähr gleich alt. Wir haben uns dann ja auch getroffen, wir sind zum Essen gegangen, wir haben gemerkt, wir lieben die gleiche Musik, wir können über dasselbe lachen und fanden das so abenteuerlich, dass man uns beide hier ausgewählt hat, da jetzt das Fernsehen zu retten. Und irgendwie hat uns das so einen Riesenspaß gemacht. Ich kannte es dann auch nicht anders und wir waren irgendwie auch nicht fleißig, wie das vielleicht Redakteure vorbereiten und mit langen Texten oder alles Mögliche, wie gesagt, strategisch abwerten, sondern wir waren von vornherein drauf auch gepolt, machen und dann sehen wir weiter. Und wenn es schief geht, so what? Wir haben auch nicht blaue Flecke gefürchtet, weder der Thomas noch ich. Und diese Unerschrockenheit, das war jetzt nicht irgendwo, was uns antrainiert wurde. Das ist eben ein Teil der Mentalität. Ich habe auch im Verlauf, ich selbst, nie Angst vor blauen Flecken gehabt. Ich habe immer gesagt, das gehört dazu, auch das Scheitern, das grandiose Scheitern gehört auch dazu. So, und deshalb war der Thomas einfach so in seiner Unbekümmertheit, in seiner Schlagfertigkeit, in seiner Spontanität, die konnte er dort bei Telespiele zeigen, noch nicht beweisen, denn das musste man ja noch nicht. Er konnte es erstmals zeigen, ob am Telefon mit etwas mürrischen Zuschauern, die das Spiel nicht verstanden haben, oder mit Prominenten, denen man angemerkt hat, wo bin ich denn hier reingeraten. Das heißt, er hatte irgendwo immer das Händchen dafür, seine Mitspieler auch immer zum Lachen zu bringen. Und er hat sich ja nie lustig gemacht, sozusagen über Kandidaten und über andere. Aber es war trotzdem oft sehr, sehr komisch, wie er mit ihnen gesprochen hat, was er aus ihnen rausgelockt hat. Und seine Solis, die ihm natürlich beim Radio geholfen haben, die haben hier, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass hier einfach ein perfekter Radiomensch auf einmal Fernsehen machen durfte.
Gibt es denn ein Moment aus der Sendung, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich muss heute noch, ich habe mir ein paar Folgen angeguckt vorher, also die Szene, in der Bud Spencer in ein viel zu kleines Flugzeug steigt, um dann so ein Fallschirm Game & Watch Spiel zu spielen, das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr vergessen. Gibt es da so auch Momente bei dir, so verrückte Spiele, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja gut, Bud Spencer eben auch, ich glaube, wir hatten ihn sogar zweimal. Oder diese Tröte war, glaube ich, erst dann weitergekommen mit der Tröte und musste dann sich ins Flugzeug setzen, weil es ja wie gesagt so eine Art K.O.-System war. Also eher waren die Dinge natürlich auch, das ist, gilt ja bis heute so, hinter den Kulissen auch teilweise komisch. Ne? Das heißt, weil wir auch merkten, wenn ein Bud Spencer und später dann auch ein Terence Hill ins Studio kam, die waren andere Shows irgendwie gewohnt. So, die wussten nicht so wirklich, ist das Candid Camera oder was ist das, was wir mit denen vorhaben? Und weil wir aber sozusagen sie einfach aus vollem Herzen auch immer angelächelt haben, so im Sinne, euch passiert schon nichts, wir sind ja dabei, haben die mehr oder weniger dann auch aufgegeben und haben alles mitgemacht, ihren Spaß. Insofern weiß ich jetzt tatsächlich nicht eine Sache, die jetzt in der Show war, besonders rauszuheben, sondern doch eine Sache, glaube ich, war passiert. Das war mit Mikro ein Studiogast, der dann so laut ins Mikro rein rief, dass er sein Gebiss nach vorne ausgespuckt hat.
Das würden wir heute als Meme bezeichnen.
Ja, das ist ja Comedy Gold.
Ja, der hatte so der exaltiert so rein, rum, boah, ging das doch raus und aber gleich wieder rein. Und Thomas hat gesagt, nichts passiert, keiner gesehen, weiter geht's.
Holm, man kann ja sagen, dass das damals mit Telespiele absolute Pionierarbeit war, vor allen Dingen eben auch, weil dieses neue Medium Videospiele plötzlich irgendwie für alle Altersklassen in einem, ja, in einer großen Show irgendwie zugänglich gemacht worden ist. Es gab was technisch Innovatives und dann wurde es in eine Fernsehsendung, in eine Show reingeklatscht, sage ich jetzt mal ganz salopp, und plötzlich wusste irgendwie ganz Fernsehdeutschland, ah ja, das ist wohl auch so the next big thing. So dieses ganze Videospiel-Ding, das ist wohl da und wird möglicherweise auch bleiben. Jetzt gibt's heute, wie du jetzt auch eben schon gesagt hast, irgendwie gar nicht mehr so die Tendenz im Fernsehen, dass da irgendwas mit Videospielen gemacht wird. Du hattest erwähnt, dass du mit deiner Idee da leider gescheitert bist an Programmdirektionen, obwohl die Gaming-Industrie heute eben die weltweit größte Entertainment-Branche ist, hat sich das alles irgendwie nur ins Internet verlagert, wo ja jetzt irgendwo internetmäßig Fernsehen gemacht wird mit Let's Plays. Warum denkst du, dass das einfach nicht mehr gemacht wird im Fernsehen, und warum denkst du, dass es doch noch funktionieren wird?
Also wie so oft, gerade in unserem Business, im Entertainment-Business, wir sind ein People-Business. Es hat einfach mit Menschen zu tun. So ein muss ich es mal runterbrechen. Menschen, denen du begegnest, da kannst du Glück haben. Du triffst jemand, dem du etwas erzählst und der findet das prima und sagt, das gefällt mir, das machen wir. Oder du triffst eben auf jemanden, der nicht versteht, was du sagen willst. Also das ist eine ganz andere Sprache. Und hier musst du tatsächlich irgendwo das Glück haben, jemand zu haben. Das gilt auch für andere Formate, für neue Formate und nicht eben durchgekautes aus dem Ausland. Wenn jemand einfach wieder einfach sagt, eine neue Generation möglicherweise, die dann irgendwann wieder da ist und genau dasselbe Empfinden hat, dass man sagt, das hat man alles schon gesehen und bitte nicht noch eine Castingshow und nicht noch eine Quizshow und nicht noch ein Dschungelcamp, sondern ist das wirklich alles, was an Kreativität möglich ist? Und ich glaube, dieses kreative Feld ist wesentlich bunter, wesentlich größer, wenn man uns Kreative nur ließe. Das ist eigentlich eine Art Appell. Warum es damals nicht geklappt hat, diese Argumente kenne ich ja, die habe ich ja auch gehört, dass man eben gesagt, die Zielgruppe sei zu jung. Und dann habe ich natürlich bei RTL gesagt, aber ihr wollt doch die junge Zielgruppe. Ja, wir wollen aber auch natürlich die etwas gesetzteren. Und da habe ich aber auch gleich gekonnt, es gibt doch die Silver Gamer. Aber wie auch immer, ich merkte, wenn da nicht spontan auch das Gefühl kam, und wenigstens zu sagen, dann lasst uns mal eine Pilotsendung machen und lasst uns die einfach mal machen. Aber da ist wieder die Angst, das könnte schief gehen und man könnte mit dem Finger auf einen zeigen, wer war das?
Also ich meine, sogar in Altersheimen wird an der Nintendo Wii gebowlt und Tennis gespielt. Sogar dort kam es zum Einsatz. Warum hätte es nicht im Fernsehen funktionieren sollen? Da sind die Leute, glaube ich, noch zumindest ein bisschen jünger als im normalen Altersheimalter. Glaubst du jetzt mit den ganzen Innovationen, die beispielsweise auch die VR-Technologie mit sich bringt, gibt es da vielleicht in absehbarer Zukunft mal wieder die Chance zu sagen, lass doch mal das machen? Weil wenn ich mir vorstelle, wenn man da jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Fußballspieler hinstellt und sagt, du hast jetzt hier eine VR-Brille auf und musst jetzt, keine Ahnung, dieses oder jenes Sportspiel spielen und dann hast du einen Moderator, der da steht und du musst jetzt, was weiß ich, ein Kampfspiel spielen, dann ist das ja allein schon dadurch lustig, dass die sich wahrscheinlich dödelig dran stellen in der virtuellen Realität und dass man natürlich immer auch noch die Perspektive von außen hat, wie die halt, wie Idioten über die Bühne hüpfen. So, das könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass je nachdem, wie gut die Technologie da jetzt voranschreitet, dass auch das irgendwie möglich wäre, weil man da eben diese doppelte Komponente hat. Man sieht es zum einen in VR und zum anderen sieht man es eben live auf der Bühne.
Ja, sagen wir so, wir hatten in der Tat auch die ersten Stufen. Ich hatte da, glaube ich, das hieß Eyeglasses, glaube ich, gekauft, um zu überlegen, was kann man mit 3D-Brillen machen. Aber wir haben damit auch sozusagen experimentiert bei der Funkausstellung beispielsweise oder später bei so ein Zoff. Auf der anderen Seite, also da gebe ich dir recht, einfach weil die Technik heute so weit ist und keiner wagt es, den Schulterschluss zum linearen Fernsehen, es spricht ja vom linearen Fernsehen, weil es ja auch ein Live-Ereignis sein könnte, mit den technischen Möglichkeiten, über die wir ja nur träumen können. Ich träumte auch damals immer von diesem Bildtelefon. Was könnte man mit dem Bildtelefon denn alles schön machen? Wir haben die Kandidaten zu Hause. Aber das Bildtelefon hat sich genau genommen markttechnisch nicht so durchgesetzt, dass jeder Haushalt ein Bildtelefon hatte. Aber irgendwo heute mit dem Handy, dass jeder live senden kann, dass egal in Hintertupfing, und du kannst so viel machen mit der heutigen Technik und natürlich jetzt auch als Akteur zu Hause nicht nur in ein Telefon reinzurufen, sondern dich aktiv optisch beteiligen an Spielaufgaben, nenne ich das mal, die im Studio letzten Endes eine Heimat finden, weil dort im Studio vielleicht der Kontrahent sitzt. Also da gäbe es wirklich, wirklich viele Möglichkeiten. Ich kann nur aufrufen, auch eure Hörerschaft, wer sich da bemüßigt fühlt und mal in Richtung weiterzudenken, warum gibt es noch keine Samstagabendschule für die Computerspiele?
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Holm, vielen, vielen Dank für die Insights. Vielleicht rufen wir nicht mal die Hörerschaft auf, sondern Markus und ich machen uns jetzt zu Junior-Produzenten und entwickeln die Idee weiter. Wahrscheinlich
wir,
nicht.
Wir machen das.
Genau. Aber auf jeden
Fall. Holm, wir übernehmen ab hier.
Ja, Holm, wir übernehmen. Das könnte auch ein Showtitel sein. Vielen, vielen Dank, Holm, dass du dir Zeit genommen hast und über Telespiele, aber wir wollen es ja gar nicht vermeiden, auch über so viel anderes aus deiner langen Fernsehkarriere nochmal berichtet hat, zumindest angeschnitten hast. Vielen Dank. Da mache ich jetzt noch eine kurze Abmoderation an alle Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, auch mal so mit mir in die Fernsehrichtung, aus der Fernsehrichtung raus, das Thema Computerspiele zu betrachten. Und damit verabschieden wir uns dann und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.